Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
Heute sind wir wieder zu zweit im Studio, denn heute wird es wieder eine neue Ausgabe unseres Serienquartetts geben, nach 15 Uhr.
In dieser halben Stunde gibt es erstmal ein Gespräch mit einem sehr erfolgreichen französischen Regisseur, mit Cédric Clapiche, denn sein neuer Film Einsam Zweisam läuft jetzt im Kino.
Cédric Clapiches Filme knacken in Frankreich gerne mal immer wieder die Millionengrenze. Zu den größten Erfolgen des französischen Regisseurs gehört das Familienporträt Typisch Familie und die Studentenkomödie L'Auberge Espagnole. Jetzt ist ein neuer Film von ihm im Kino, Einsam, Zweisam. Und du, Susanne, du hast mit Cédric Clapiche Einsam, Zweisam über diesen Film gesprochen.
Ja, genau, über den Film und auch noch kurz über ein anderes Projekt, das er betreibt, nämlich La Cinétech, eine Streaming-Plattform für Filmklassiker, die in Frankreich recht erfolgreich läuft und auch in Deutschland langsam in Fahrt kommt. Aber begonnen haben wir das Gespräch natürlich mit seinem neuen Film, der auf der Idee beruht, dass das Glück doch so nahe liegt, wenn wir es nur wüssten. Es geht um zwei Singles in Paris, Remy und Melanie, um die 30, die in ihren jeweiligen Wohnungen vor sich hin leben, ziemlich direkt nebeneinander, ohne sich zu kennen und die vieles gemeinsam haben. Sie sind einsam, auf der Suche nach Liebe, sie tindern und sind unglücklich, machen auch eine Therapie. Der Film erzählt es in einer Art Parallelstruktur. Wir sehen zum Beispiel zuerst Remy bei der Therapie und dann Melanie. Und die Therapeutin von Melanie äußert sich auch hin und wieder mal ziemlich direkt über das Online-Dating.
Ich bin nicht hier, um Ihnen meine Meinung zu sagen. Meine Meinung ist nur, dass die scheiß sozialen Netzwerke das Allerschlimmste sind, was man für soziale Beziehungen erfunden hat. Das, was ich hier höre, ist, dass offensichtlich der Einsatz von Tinder Sie in eine Situation von sofortiger Lusterfüllung versetzt hat. Das funktioniert auch, na klar. Aber leider ist es nicht das, wonach Sie im Grunde zutiefst suchen. Denn Sie haben eindeutig keine Lust mehr auf so etwas.
Soweit ein Ausschnitt aus Einsam, Zweisam. Cédric Clapiche selbst ist Jahrgang 1961 und als ich den Regisseur getroffen habe, habe ich ihn erstmal darauf angesprochen, wie er vorgegangen ist, die Geschichte zu entwickeln. Über zwei Menschen, die ja halb so alt sind wie er, ob er da auch ein bisschen recherchieren musste.
Moi, je suis deux fois plus vieux que eux deux, donc...
Ja, ich bin etwa doppelt so alt wie Sie, aber mir ging es in erster Linie darum, einen Film über Paris heute zu machen, über das heutige Paris. Und da fand ich es einfach besser, wenn ich das anhand von 30-Jährigen versuche zu zeigen. Und in der Tat musste ich doch einiges an Recherche unternehmen. Ich habe mich also mit sehr vielen jungen Männern und Frauen unterhalten, gerade was ihre Nutzung sozialer Medien oder aber auch solcher Dienste wie Tinder angeht, weil Tinder, das ist nun mal wirklich nicht mehr meine Generation. Das ist eine neue Art, wie man sich heutzutage kennenlernt. Und dafür habe ich dann mit sehr vielen 20- bis 30-Jährigen gesprochen.
Wir haben über soziale Medien gesprochen. Die gab es 1996 noch nicht, als Und jeder ein Kätzchen herauskam. In dem Film ging es aber auch um Einsamkeit in der Großstadt. Was hat sich seitdem verändert und was hat Sie daran interessiert, das Thema mehr als 20 Jahre später nochmal zu untersuchen?
En fait, c'est... Effectivement, c'était il y a 24 ans, je crois que j'ai fait Chacun cherche son chat. L'idée, c'était vraiment de montrer un quartier de Paris.
Ich habe den Film Jeder sucht sein Kätzchen vor 24 Jahren gemacht, glaube ich. Und damals ging es mir darum, ein Viertel von Paris zu zeigen, in einer Zeit, wo es noch kein Internet gab, keine sozialen Medien. Ich glaube, es gab noch nicht einmal Handys damals. Und das war einfach eine andere Epoche. Und ich zeigte eine 23-Jährige, die ihre Katze verloren hat und der es dadurch gelingt, weil sie diese Katze verloren hat, ihre Nachbarn und andere Menschen kennenzulernen. Und mir ging es darum, eben aufzuzeigen, dass man in einer Großstadt sehr schnell auch einsam sein kann, sich allein fühlen kann, dass das aber eine andere Einsamkeit ist, als wenn man aus einem Dorf stammt, wo sowieso nicht viele Menschen leben. Also die Einsamkeit in einer Großstadt ist noch einmal etwas ganz anderes. Das hat mich damals interessiert, das interessiert mich immer noch. Und diese Anonymität, die einem die Großstadt bietet, hat ja einerseits etwas sehr Angenehmes, weil einen eben nicht alle kennen. Und in meinem neuen Film, da ist ja die Figur, die François Civil spielt, der stammt ja eigentlich aus einem Dorf, das es ihn genervt hat, dass ihn alle kannten. Und sobald er mit einem neuen Mädchen ausgegangen ist, wussten alle Bescheid. Also diese Anonymität kann eine positive Freiheit darstellen, aber man braucht so ein Netzwerk an Leuten. Und die Einsamkeit der Großstädte, dieser ausgesetzt zu sein, das wollte ich eben zeigen, was das bedeutet.
Il faut arriver à avoir un réseau, à connaître des gens. Et donc ça, c'est compliqué de pas subir la solitude des grandes villes.
In Einsam, Zweisam geht es nun um zwei Menschen, die nebeneinander wohnen, ohne sich zu kennen und ohne zu wissen, dass sie eigentlich ähnliche Dinge tun und Themen beschäftigen. Wie haben Sie diese Parallelstruktur konstruiert?
C'était très compliqué d'arriver à faire ça parce que c'était presque un pari, c'était un challenge de.
Ja, das war sehr kompliziert und darin bestand eigentlich auch die Herausforderung, weil ich musste zwei Geschichten erzählen und ich musste gegen ein Klischee anfilmen. Im Französischen sagt man immer, ja, zwei Leute, die sich ähneln, die finden auch zueinander. Damit bin ich eigentlich gar nicht einverstanden. Insofern bestand die Herausforderung meines Films ja immer, ich erzähle zwei Parallelgeschichten, aber die Frage ist, wann treffen die beiden sich? Ich habe eigentlich in meinem Bekanntenkreis eher herausgefunden, dass das Gegenteil eher war. Es ist eher so, dass sich Gegensätze anziehen, also Leute, die relativ wenig miteinander zu tun haben, ein Paar bilden. Auch hier ist es ja so, die beiden gehören unterschiedlichen sozialen Klassen an. Sie leben in unterschiedlichen Häusern, der eine in einem modernen Haus, die andere in einem Altbau. Ihre Wohnungen sehen anders aus. Alles trennt sie und trotzdem gibt es da eine gewisse Chance, dass die beiden sich vielleicht kennenlernen könnten. Und darum ging es mir eben, das zu zeigen, dass es eine Anziehung gibt, auch wenn man sich eigentlich nicht so sehr ähnelt.
Justement, pourquoi on se ressemble pas et pourquoi on peut être attiré par quelqu'un?
Ein anderes Thema, das in Ihren Filmen immer wieder auftaucht, ist, dass junge Menschen danach suchen, autonom zu werden, einen Platz in der Welt zu finden und einen Partner oder eine Partnerin. Das ist natürlich ein beliebtes Thema im Kino. Aber was fasziniert Sie an diesem Thema?
Je sais qu'on dit souvent que je réalise beaucoup des films sur les jeunes. En fait, c'est pas volontaire.
Ich drehe sehr viel über das Leben junger Leute und eigentlich ist es auch gar keine Absicht. Da steckt unter anderem dahinter, dass ich sehr gerne mit jungen Schauspielern arbeite, die ich gerne kennenlernen möchte. Denn das Problem des Erwachsenwerdens ist schon etwas, was mich sehr interessiert. Was passiert im Alter zwischen 15 und 35 Jahren? Da stellt man sich die Fragen, wer bin ich? Was möchte ich einmal werden? Mit wem möchte ich leben? Und wenn man älter ist, 40, 50, 60 ist, dann ist man irgendwo angekommen im Leben. Man hat sich irgendwo gesetzt. Und das ist weit weniger interessant, finde ich, gerade auch als Kinothema. Dynamischer ist man auf jeden Fall so zwischen 20 und 30.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très dynamique dans les choix de vie sur les personnages et donc c'est vrai que c'est ça que j'aime bien dans les personnages de 20 ou 30 ans.
Kommen wir zu einem anderen Thema. Vor 4 Jahren ist die Streaming-Plattform La Cinéthèque in Frankreich online gegangen, die Sie, Pascal Ferrand und Laurent Conté gegründet haben. Sie konzentrieren sich dabei auf Klassiker und aufs Kuratieren. Das heißt, sie lassen Regisseure aus aller Welt ihre liebsten Filme aussuchen. Ein ganz anderer Ansatz ist das als der von kommerziellen Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime. Fühlen Sie dennoch, dass der Druck stärker geworden ist, jetzt da auch noch Apple und Disney als große Player auf den Markt drängen?
Le problème, c'est vraiment le fait que c'est vraiment le grand combat d'aujourd'hui.
Genau das ist das Problem. Es findet heute wirklich ein Kampf zwischen der Kultur und den finanziellen Interessen der Filmbranche statt. Und wenn solche großen Wirtschaftsunternehmen wie Apple, wie Disney, wie Netflix oder wie Amazon angetreten sind, Filme zu vermarkten, dann geht es ihnen um wirtschaftliche Interessen. Es geht ihnen darum zu sagen, wir haben die Rechte an diesen und diesen Filmen und deswegen streamen wir sie. Das Problem dabei ist, dass wir dann auf einer Plattform vielleicht 3 Filme von Hitchcock finden, auf einer weiteren noch weitere 4 und auf einer dritten eventuell 2. Wir bei Cinéthèque sagen, der kulturelle Anspruch ist uns viel wichtiger und was wir uns wünschen, ist, dass auf einer einzigen Homepage beispielsweise alle Filme von Hitchcock zu sehen sind. Und wir haben da eher den Anspruch eines Museums, ein Museum des Impressionismus oder ein Museum der Renaissance versucht ja auch, alles zu zeigen, was nur möglich ist in dieser Kunstgattung. Und die Welt ist zurzeit eine andere, die wird von Wirtschaftsinteressen geprägt, aber wir in Frankreich, wir glauben noch an die kulturelle Hoheit und an den kulturellen Anspruch. Und wir glauben daran, dass es möglich sein wird, alle Filme von Godard, von Antonioni oder von Hitchcock auf einer einzigen Plattform zu streamen.
Inwieweit hat Frankreich da in Europa eine Sonderstellung, wenn es darum geht, das Kino als Kultur zu stärken?
Auch da glaube ich, dass die beiden Motoren in Europa, die beiden Länder, die da wirklich ausschlaggebend sind, Deutschland und Frankreich sind. Aus diesem Grund hat man ja den deutsch-französischen Kulturkanal Arte gegründet, eben um eine kulturelle Ausnahme, die Exception culturelle, wie wir das in Frankreich nennen, zu schaffen. Es kann eben eben nicht sein, dass die Kultur den Wirtschaftsinteressen eindeutig unterstellt wird. Und deswegen hat Frankreich sehr darum gekämpft, dass die Autorenrechte gewahrt werden auf europäischer Ebene. Es ist ein Gesetz in der EU verabschiedet worden, dass sich die großen Streaming-Plattformen wie Netflix eben an die Landesgesetze halten müssen. Netflix muss die deutschen und die französischen Gesetze einfach achten und sich ihnen auch unterwerfen. Das sind sehr schwierige Kämpfe, die wir da führen. Und man wirft uns natürlich auch vor, dass wir öffentliche Gelder dafür ausgeben, um kommerzielle Filme in Frankreich zu drehen. Aber dem ist ja nicht so. Es werden ja auch iranische, russische und ganz andere Filme aus ganz anderen Gebieten der Welt unterstützt mit französischen Geldern. Und ich kann nur sagen, ich als Franzose bin stolz darauf, aber nicht, weil wir nur französische Filme drehen, sondern weil wir der Kultur helfen und weil wir dem Weltkino damit helfen. Kultur ist eben mehr als nur zu sagen, das ist ein Film, der wird nicht sehr viele Zuschauer machen und deswegen lohnt es sich nicht, ihn zu finanzieren. Da bin ich einfach anderer Meinung.
La culture, c'est plus important. Et le film qui ne fait pas beaucoup d'entrées, mais qui est important au niveau culturel, eh ben, il faut l'aider, quoi.
LaCinéthèque.de, das ist die Plattform, auf der man die Filme in Deutschland sehen kann. Und der Film Einsam Zweisam, der läuft jetzt im Kino. Regie geführt hat Cédric Clapiche. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Merci beaucoup.
Merci.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Christian Bernd stellt wieder drei Filme vor, die in der kommenden Woche zu uns ins Kino kommen, also an Weihnachten. Ein Weihnachtsfilm ist nicht dabei, dafür aber die Verfilmung eines Jugendbuchklassikers in der Regie von Caroline Link.
Berlin 1933. Die neunjährige Anna hat gerade erfahren, dass ihr Vater, der berühmte Theaterkritiker und Nazi-Gegner Arthur Kemper, in der Nacht das Land verlassen hat, kurz vor den Reichstagswahlen.
Wenn Hitler gewinnt, dann fahren wir zu Papa nach Prag.
Ich will hier aber nicht weg.
Aber Hitler gewinnt die Wahlen. Die gleichnamige Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers »Als Hitler das rosa Kaninchen stahl« von Judith Kerr erzählt aus kindlicher Sicht vom Verlust der Heimat. Die Tochter des berühmten Theaterkritikers Alfred Kerr verarbeitete in dem Buch die eigenen Immigrationserfahrungen. Die jüdische Familie trifft sich zuerst in Zürich, aber weil bald das Geld knapp wird, geht es aufs Land und Anna muss sich in der konservativen Schweizer Dorfschule eingewöhnen.
Nur in der Klasse, ich kann es doch nicht wissen.
Anna ist durch den Mittelgang des Klassenraums gegangen, der den Jungs vorbehalten ist. Regisseurin Caroline Link orientiert sich inhaltlich nahe am Buch, in dem Kerr sehr anschaulich die oft kuriosen Fremdheitserfahrungen beschreibt, die sie und ihr Bruder machen mussten. Und wie im Buch zeigt der Film die ersten Jahre des Exils auch als Abenteuer, trotz aller Diskriminierungen und Entbehrungen.
Ich befürchte, wir müssen weiterziehen in ein anderes Land.
Und wohin?
Vielleicht nach Paris.
Dann müssen Max und ich ja Französisch lernen.
Caroline Link will vor allem den im Buch beschriebenen Zusammenhalt der Familie zeigen. Leider setzt sie dabei mit exzessivem Einsatz von schnulziger Klavier- und Streichermusik nicht nur stark auf Sentimentalität, sie verharmlost auch die Erlebnisse der Kinder, die Kerr im Buch zwar mit Witz beschreibt, aber dabei subtil immer auch die furchtbaren Ängste durchscheinen lässt. Im Film dagegen soll heitere Gefühlsduseligkeit die Schwermut lindern und damit unterfordert die Regisseurin nicht nur Erwachsene, sondern auch kleine Zuschauer. Das hohe C war Luciano Pavarottis Spezialität. Dem ersten Popstar der Oper hat Hollywood-Veteran Ron Howard nun den Dokumentarfilm Pavarotti gewidmet. Ausführlich begleitet der Film den Weg des italienischen Bäckersohns, dessen Weltruhm als Operntenor 1963 begann und der durch Projekte wie sein Drei-Tenöre-Programm in den 90er Jahren auch zum Star außerhalb des Opernsaales wurde. Berührungsängste mit populärer Musik hatte der volkstümliche Sänger nie. Er trieb die Eventisierung der Klassik auf die Spitze. Sieht man hier seine Best-of-Classic-Konzerte, fühlt man sich an Spaghetti-Werbung erinnert. Howard setzt Pavarotti ins sympathischste Licht. Bei dem 2007 verstorbenen Ausnahmesänger fällt das leicht, wird aber schnell langweilig. Interessanter wäre gewesen, wenn der Film das Phänomen Pavarotti im Zusammenhang mit den Veränderungen der Medienindustrie in den 90er Jahren hinterfragen würde. Aber daran hatte Hollywood-Erfolgsregisseur Howard wohl kein Interesse. Paris 1930. Die Premiere von Das goldene Zeitalter, dem zweiten Film von Luis Buñuel, wird zum Skandal. Kritiker und Publikum werfen der surrealen Satire Blasphemie und Obszönität vor. Nach dem Skandal kann der berühmte spanische Surrealist keinen Film mehr finanzieren, aber Buñuel weiß sich mit einer kostengünstigeren Lösung zu helfen.
Du, der König des Surrealismus. Ein Dokumentarfilm?
Warum denn nicht?
Der Animationsfilm Buñuel im Labyrinth der Schildkröten erzählt basierend auf der gleichnamigen Graphic Novel die Entstehungsgeschichte von Buñuels erschütterndem Dokumentarfilm Las Hurdes, Land ohne Brot, und wurde dafür mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet. 1932 bricht Buñuel mit kleinem Team in einer der ärmsten Regionen Spaniens auf und erlebt erschütterndes Elend. Etwa, als sie an einem Dorfweg ein kleines Mädchen liegen sehen.
Was ist mit dem Mädchen?
Ich weiß es nicht, Senor. Seit Tagen ist sie krank. Sie liegt wohl zum Sterben dort.
Sie schauen nach dem Mädchen, aber kommen nicht auf die Idee, das Kind in ein Krankenhaus zu fahren. Stattdessen filmen sie. Der spanische Regisseur Salvador Simó erzählt in seinem Animationsfilm von den fragwürdigen Methoden Buñuels, der ungeschminkt das Elend zeigt, aber Szenen auch inszeniert. Etwa als er einen Bienenkorb neben einen Esel wirft und filmt, wie er zu Tode gestochen wird.
Der Esel leidet.
An jeder Ecke lauert der Tod und wir locken ihn nur hervor. Sieh zu, dass du alles drauf hast.
Die schonungslose Kälte des Blicks macht das Erschütternde des Films aus. Simon findet in seinem Animationsfilm ausdrucksstarke und mit Aufnahmen des Originalfilms kontrastierte Bilder. Und er zeigt, wie ambivalent das Projekt war, wie Buñuel die Darstellung der Realität seinem subjektiven künstlerischen Blick ohne Skrupel unterwarf, aber damit einen bis heute aufwühlenden und eigenwilligen Film schuf.
Buñuel im Labyrinth der Schildkröten, als Hitler das rosa Kaninchen stahl und Pavarotti, das sind die drei Filme, die Christian Berndt vorgespult hat, und sie laufen über die Weihnachtsfeiertage an.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe unseres Serienquartetts in diesem Jahr. Wir haben wieder vier Serien ausgewählt, die wir gleich diskutieren werden. Ja, und vielleicht bekommen Sie ja auch Lust, die ein oder andere zu sehen.
Wobei wir ja nicht genau wissen, in welche Richtung unsere Diskussion gehen wird. Wir haben recht strikte Regeln, zu denen gehört, dass wir vier hier uns nicht vorab austauschen, wie wir eine Serie finden. Und wir vier, das sind neben Susanne Burg und mir, Anna Wollner, hallo.
Hallo.
Und Henrik Evert, hi.
Hallo.
Der Markt der Streaming-Dienste ist in letzter Zeit nicht gerade übersichtlicher geworden. Mit Disney Plus und Apple TV Plus sind nun auch noch zwei Giganten hinzugekommen. Apple TV Plus sieht sich dabei einem durchaus harten Konkurrenzkampf gegenüber, denn die meisten anderen Streaming-Dienste verfügen längst über umfangreiche Filmrepertoires. Apple TV Plus lässt sich jedoch nicht abhalten, hat seinen Start lange vorbereitet und ist im November mit 8 Eigenproduktionen ins Rennen gegangen. 2 davon wollen wir heute hier im Serienquartett diskutieren und wir beginnen mit der stargespickten Serie The Morning Show. Henrik beginnt, bitte.
Ja. Alex Levy und Mitch Kessler, gespielt von Jennifer Aniston und Steve Carell, sind die Hosts von The Morning Show, Amerikas bekanntester Frühstücksfernsehsendung. Und in den USA bedeutet das was. Also die Morgensendungen sind ein wichtiger Teil des Nachrichtenapparats und hohe Quoten bescheren den Sendern satte Gewinne schon am ersten Drittel des Tages. Und so sind Alex und Mitch auch hochbezahlt, da unglaublich wertvoll für den fiktiven Sender UBA. Und ja, sie stellen auch jeweils eine Marke dar, die es zu schützen gilt. Umso schlimmer, als plötzlich, und damit beginnt die Serie, Belästigungsvorwürfe gegenüber Mitch bekannt werden. Und im Zuge von MeToo sieht der Sender nur noch die Möglichkeit, Mitch abzuziehen und das über Nacht. Die Nachricht dazu übermittelt Alex selbst live am nächsten Morgen in der Sendung.
Guten Morgen. Ich bringe Ihnen traurige und bestürzende Nachrichten. Auch wenn ich die Einzelheiten der Anschuldigungen noch nicht kenne.
Sie lässt mich voll ins Messer laufen.
Mitch Kessler, mein Co-Moderator und Partner seit 15 Jahren, wurde heute entlassen.
Du! Ah!
Einerseits ein PR-Desaster, andererseits die ganz große Chance für Bradley Jackson, gespielt von Reese Witherspoon, die nun als Co-Host engagiert wird. Und mit 2 Frauen an der Spitze versucht The Morning Show einmal mehr das US-Fernsehen zu revolutionieren. Und gleichzeitig versucht Mitch, sich im Hintergrund freizumachen von den Vorwürfen gegen ihn. Basierend auf dem Sachbuch Top of the Morning zum Thema Persönlichkeiten und Skandale im amerikanischen Frühstücksfernsehen präsentiert Apple TV Plus oder Apple TV Plus einen Einblick in die Produktion einer täglichen High-Profile-TV-Show und verbindet das mit MeToo. Und obwohl eben diese Show von allem irgendwie zu viel hat, zu viele Charaktere, zu viel Dialog, zu viel New York, zu viel alles, zeigt sie ja dann doch an vielen Stellen eine zumindest interessante Auseinandersetzung mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und ist dabei, wie ich zumindest finde, und das ist dann vielleicht auch wieder das Schäbige an dieser Art von Fernsehen, höchst unterhaltend.
Ja, höchst unterhaltend, Anna.
Ich fand auch, also mir ging es ganz ähnlich. Mir war auch von allem zu viel und ich habe, glaube ich, noch immer nicht so richtig den Überblick darüber, wer in diesem Job oder in diesem Sender jetzt eigentlich was macht. Natürlich Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, ja, so ein bisschen die Zugpferde dahinter, die auch diese Serie mitproduziert haben. Aber es driftete zwischendurch immer so ein bisschen ins Seifen-Operettenhafte ab, weil es einfach alles gab.
Warum denn nur ein bisschen? Diese Serie ist von vornherein so eine Hochglanz-Soap-Opera. Irgendwie funktioniert das Ganze nicht, weil eine gewisse Unentschiedenheit stattfindet. Also es ist ein Problem, wenn du eine neue, angeblich moderne Serie guckst und permanent an andere Serien denkst. Mhm. Also es gibt Momente, die dann quasi mehr in die Richtung gehen, wer hat mit wem gerade geschlafen, dann ist das so ein bisschen wie Scandal, dann erinnert mich natürlich dieses ganze Milieu des Fernsehsenders natürlich an The Network oder an Newsroom. Man denkt permanent an andere Dinge und vergisst, ach, eigentlich gucke ich ja hier The Morning Show. Und es ist schon irgendjemand schrieb einen Verkehrsunfall, diese Serie, und irgendwie guckt man sich das so an, weil man glaubt ja gar nicht bei so viel Talent vor und hinter der Kamera, dass das am Ende nicht funktioniert.
Ja, man weiß irgendwie nicht, warum so viele Charaktere nötig sind. Der Ehemann zum Beispiel von Jennifer Aniston, der taucht nur auf als Brite. Man weiß eigentlich gar nichts über ihn.
Er ist Ehemann, das reicht doch.
Hatte die Show nicht nötig, weil ich finde, sie hat so viel Potenzial. Also die Kritik ist immer wieder ja auch, dass es inkohärent ist. Ich finde, wenn man es gut interpretieren will, es ist alles so unvorhersehbar. Es kann alles passieren. Und ich glaube, dass es auch bewusst so angelegt ist von den Drehbuchautoren, dass die Zuschauer immer wieder überraschen wollen, damit wir nicht zu schnell das Verhalten von Mitch beurteilen, damit wir nicht zu schnell ein Bild haben, ah ja, der ist gut, der ist böse.
Aber das ist genau der Punkt, der für mich voll funktioniert. Und da gewinnt die Serie, weil ich finde, diese Auseinandersetzung eben mit dem Thema macht es dann doch interessant. Was ich zum Beispiel total stark finde, ist, dass Mitch in zumindest der ersten Hälfte der Serie kaum eine Rolle spielt. Also, dass nicht über ihn erzählt wird, wie er jetzt Opfer ist, weil er Täter ist, sondern dass erstmal jetzt die Frauen beleuchtet werden, dass geschaut wird, wie geht die Sendung damit um. Und das fand ich tatsächlich eigentlich eine Stärke.
Ja, aber ich hatte so ein bisschen das Problem, dass bei allen diesen Frauenfiguren, die auftauchen, die waren alle irgendwie so, ich habe sie als hinterhältig empfunden, aber alle. Man hat nie wirklich...
Oder ist das Vielschichtigkeit?
Weil ich habe da wirklich das Problem gehabt, ich mochte keine dieser Frauen wirklich und ich fand sie alle hinterhältig und verlogen. Und gerade in einer Serie, die sich darauf fokussiert, dass es hier um die in Anführungsstrichen Opferseite geht und diese Frauenperspektive erzählt wird, habe ich mich so ein bisschen an der Nase herumgeführt.
Es geht ja nicht nur um die Opferperspektive. Das finde ich ja gerade das Gute, weil auch alle ja intrigant sind und alle ihre Macht ausspielen lassen und gucken, wie kommen sie in Position A, B und C und insofern ja auch sehr, sehr hinterhältig sind.
Aber es überzeugt mich ehrlich gesagt nicht, dass ich die Antriebsmomente dieser Figuren erfahre. Es gibt eine Episode, eine sogenannte Bottle-Episode, also eine, die quasi die Handlung unterbricht, eine Art lange Rückblende, wo wir sehen, wie Mitch seinen 50. Geburtstag feiert, er ist noch engagiert. Das ist die einzige Episode, die zeigt, wie man dort unter Druck gesetzt wird, wie man vielleicht auch sowas ausnutzen kann, wie Susanne gesagt hat, also ein Aufstieg der Karriere mit quasi einer sexuellen Belästigung vorneweg. Da wird plötzlich eine Struktur erkennbar. Ich finde, diese Serie geht für den leichten Thrill, für den leichten Anspruch, medienzynische Kritik zu sein, diesen Strukturen aus dem Weg. Und da fand ich, wenn ich eine Serie aus unserem letzten Serienquartett mal als Beispiel dazu schieben kann, ich fand die Fox News Serie The Loudest Voice interessanter. Ich fand, das haben die besser getroffen.
Aber findest du nicht, dass die Strukturen auch gezeigt werden, so mit dem, also wir sind eine große Familie, da passieren eben auch Liebeleien, aber gleichzeitig gibt es die strikten Regeln, das darf nicht passieren, gleichzeitig ist man in einem Machtgefüge und daher finde ich, ist auch dieses Soap-Opera-mäßige, aber auch dieses knallhart Machtstrukturelle wird so aufgezeigt. Also es zeigt eigentlich so, wie dieses MeToo im System selber passiert und wie man gar nicht, wenn man in der Struktur steckt, gar nicht so richtig den Blick von außen haben kann.
Ja, dazu ist die Jennifer Aniston-Figur ist vielleicht ein Problem, weil wir brauchen irgendeine Art Zentrum. Man kann ja nicht so tun, als würde man einen Robert Altman-Film machen, so mit 800 Menschen, die gleichzeitig sprechen und irgendwie macht das Sinn. Sie ist ein Problem, weil den Machtanspruch, den sie stellt, nachdem Mitch gefeuert wird, der wird in jeder Folge, hatte ich das Gefühl, mit anderen Motiven unterwandert. Man kann sagen, das ist spannend oder undurchsichtig, es ist aber unentschieden, weil das nirgendwo hinführt.
Ich finde auch ihre Figur am schwächsten. Tatsächlich macht sie genau das, was ihrer Figur auch vorgeworfen wird. Sie ist nicht anspielbar oder sie hat kein Identifikationspotenzial und das ist, glaube ich, auch Jennifer Aniston selbst geschuldet, die ich tatsächlich auch als schwächste Darstellerin im ganzen Raum finde.
Mir ist das
immerhin
alles,
aber für einen Golden Globe nominiert.
Ja, das heißt ja nichts, das wissen wir ja.
Mir ist das alles zu kalkuliert. Also schon vom Drehbuch her, auch die Figur von Reese Witherspoon, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, so eine Field Reporterin, die ja überhaupt nicht weiß, wie ihr gerade geschieht.
Ich finde sie unglaublich stark. Ich finde, das ist die, stärkste
Rolle. Dieses Landdummchen, glaube ich, ihr keine Sekunde.
Sie hat diese Naivität und auf der anderen Seite ist sie unglaublich schlau. Ich meine, das musst du erstmal schauspielerisch hinbekommen.
Aber ich fand sie viel interessanter als Jennifer Aniston, die dann in ihrem Penthouse irgendwie wohnt mit Blick auf Manhattan. Und diese Serie, die sieht in jeder Sekunde aus, dass eine Folge 10 Millionen Dollar gekostet hat. Mhm. Und das ist mir einfach...
15 sind
oder
es.
15 sogar, macht's nicht besser.
2 für Aniston und 2 für Reese Witherspoon.
Das ist mir zu ausgestellt und zu kalkuliert von Apple, da jetzt irgendwie mit so einem großen Produkt an den Start zu gehen, was aber null Nachhaltigkeit
hat. Apropos Produkt, wir sollten auch noch sagen, die Serie mit den meisten Produktplacements, gibt es auch irgendwie eine Statistik. Und in rund 32 Einstellungen in jeder Folge sind Apple-Produkte zu sehen.
Ja, und ich finde übrigens, da ist auch so ein Fehler, diese Serie ist visuell unfassbar arm dafür, dass wir im Zeitalter von too much TV, wie die Amerikaner sagen, von zu viel Fernsehen leben quasi. Und da fand ich auch von Apple, was ja sich immer rühmt, mit tollen Designprodukten quasi die Welt zu erobern, fand ich diese Serie visuell ein bisschen öde. Ich glaube, wir sollten langsam bewerten unsere erste Serie, die erste Serie aus dem Apple Plus Universum. Ich habe wieder eine Top- und eine Flop-Variante rausgesucht. Aus dem Disney Plus Universum, das ja erst nächstes Jahr auf uns kommt. Dort aus einer Serie, die zurzeit relativ viel in Amerika geguckt wird, aber das hören wir ja gleich, wen ich da rausgesucht habe.
Ich glaube, ich weiß es.
The Morning Show. Wir bewerten, Henrik.
Trotz aller Kritik, ich habe mich unterhalten gefühlt, ein Top.
Ja, das war Baby Yoda aus der Star Wars Serie Mandalorian. Das süßeste Wesen seit Gizmo. Das ist unser Top. Anna, The Morning Show.
Ich bin tatsächlich noch immer hin und her gerissen, aber einfach nur, weil ich den anderen Baby Yoda hören möchte, sage ich Flop.
Please lower your blaster.
Und jetzt war die Überraschung. Das war nämlich Werner Herzog, der dort eine Hauptrolle spielt sogar. Das ist unser Bösewicht, weil nur Werner Herzog kann die tollen Bösewichte spielen.
Ja, dann hören wir doch mal wieder den anderen. Ich bin für Top.
Ja, und bei mir hat es nicht gereicht, für mich ist es Flop.
Please lower your blaster.
The Morning Show mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon. Eine der großen Produktionen, mit denen Apple TV Plus als Streamingdienst an den Start gegangen ist. Sie hören weiterhin die Weihnachtsausgabe unseres Serienquartetts. Und wir kommen zur zweiten Serie, die auch eine Produktion von Apple TV Plus ist. Und sie widmet sich einer der größten US-amerikanischen Dichterinnen, vielleicht sogar einer der größten Dichterinnen überhaupt, Emily Dickinson. Und entsprechend heißt die Serie einfach auch Dickinson, Anna.
Ja, augenscheinlich eher ein bisschen an die jüngere Zielgruppe gerichtet. Es ist eine 10-folgige Teenie-Dramödie, denn hier wird ein eher vielleicht angestaubtes Thema versucht, modern zu pimpen. Die Showrunnerin ist Alina Smith, unter anderem Autorin von The Affair und The Newsroom. Und die ersten 3 Folgen sind von David Gordon Green gemacht. Es geht um die jungen Jahre der Dichterin Emily Dickinson, gespielt mit viel guter Laune von Hailee Steinfeld, ihres Zeichen selber Schauspielerin, Sängerin und Influencerin, die ein bisschen pinken Punk in das Leben der Dichterin bringt.
I have one purpose, to become a great writer.
And there's nothing you can do to stop me.
Hey. She's so insane.
Of course she's insane. She's Emily Dickinson.
You need to cut out these sort of antics.
Ja, vielleicht ist es eine Serie, die am ehesten noch vergleichbar ist mit Marie Antoinette von Sofia Coppola, nämlich ein historischer Stoff mit aktueller Popkultur, gepaart eine moderne Emanzipationsgeschichte, eine Liebesgeschichte zwischen Dickinson und der Frau ihres Bruders, die von der Literaturwissenschaft bisher nur vermutet wird. Ein unterdrücktes Leben zu Hause, sie darf keine Gedichte veröffentlichen, sie darf nicht an die Uni, dabei ist sie total wissbegierig und will die gleichen Rechte haben wie ihr älterer Bruder, vom Vater zur Hausarbeit verdonnert, natürlich trotzdem mit einem privilegierten Leben. Und es sind Momente, wie wir sie eigentlich aus Highschool-Filmen kennen, die diese Serie immer wieder hervorbringt, als die Eltern zum Beispiel über Nacht mit der Kutsche verreist sind, feiern die Jugendlichen zu Hause eine Opiumparty, die in einer Orgie endet. Der Rapper Wiz Khalifa fährt als Tod Kutsche und Steinfeld, die auch den Titelsong gemacht hat, die macht aus dieser Dickinson-Nummer so eine Art Poetry Slam. Es sind 10 halbstündige Folgen, die ab und zu ein bisschen holpern, aber wie ich finde, in ihrem ungestümen Chaos dann im Korsett dann doch funktionieren. Nur muss man eben alles, was man über Emily Dickinson zu wissen glaubte, über Bord werfen.
Da es sich um eine Komödie handelt, schalten wir uns zu unserem Fachmann für Comedy, Henrik Evert.
Was soll ich da noch sagen? Jetzt müsste ich eigentlich auch was anderes sagen, als ich mir vorgenommen habe. Aber okay, ich sage es. Ich fand es schrecklich, schrecklich, schrecklich. Es ist, du hast es Dramödie genannt. Es ist weder Drama noch Komödie. Ich habe mich gefragt, was ist das? Was wollen die? Was will diese Showrunnerin uns erzählen? Emily Dickinson, du hast es gesagt. Eine große Dichterin mit einer wahnsinnig spannenden Biografie und ihr dann so etwas aus ihrem Leben zu machen, das ist eine Frechheit. Und ich sage es mal mit der Eloquenz eines Kulturkritikers. Stinkelangweilig war das Ganze.
Also da muss ich widersprechen. Es ist mit Abstand die beste Serie, die wir in diesem Serienquartett besprechen. Und für mich ist es sogar eine der 5 Serien des Jahres. Ouch. Und ich bin immer noch absolut begeistert von dieser Idee. Natürlich ist das quasi die Emily Dickinson für die Generation TikTok, aber auch die Generation TikTok hat das Recht, mit Emily Dickinson konfrontiert zu werden. Und was ich hier gerade so genial finde, wenn mir jemand das vielleicht gepitcht hätte als Idee, wir wollen was über Emily Dickinson machen, aber sie soll sich aufführen oder sie soll so eine Art Leben bekommen wie ein moderner Teenager, hätte ich das ehrlich gesagt nicht finanziert. Aber ich bin sehr froh, dass Apple TV Plus so rum das gemacht hat, weil es ist nicht nur unfassbar lustig, es ist hochintelligent.
Lustig?
Ja, es ist sehr lustig. Der Humor ist unglaublich präzise.
Ich bin voll und ganz bei dir.
Ich will jetzt Susanne kurz hören, bevor ich weiter monologisiere, warum das eine brillante Serie ist.
Also ich könnte einige positive Sachen sagen. Vielleicht kurz, es gibt lustige Szenen. Ich finde zum Beispiel sehr lustig bei der von dir, Anna, erwähnten Party. Hip-Hop läuft, wo die Kiddies dann twerken, also tanzen und dann plötzlich eine Biene erscheint vor Emily Dickinson und sie mit einer Biene tanzt, die sie halluziniert. Lustig, okay. Aber alles in allem geht mir wirklich auf den Keks, dass das, was ihr der anderen Serie Morning Show vorgeworfen habt, so ein Konzept dahinter steht. Es soll eine feministische Neuinterpretation dieser Schriftstellerin sein, die sich dafür überhaupt nicht eignet, die in Massachusetts ein sehr puritanisches Leben geführt hat, depressiv war. Da könnt ihr sagen, ja genau deswegen eignet sich es besonders, weil man so viel neu interpretieren kann. Aber steht überall draufgeschrieben. Es sind diese ganzen feministischen Slogans, die irgendwie total platt werden. Brave Frauen schreiben selten Geschichte. Die Zielgruppe, wer soll es sein? Teenager, sollen das College-Kids sein, die auf die Art und Weise näher an Emily Dickinson herangeführt werden? Ich weiß nicht, da gucke ich mir, glaube ich, lieber ein Video der Bundeszentrale für politische Bildung an.
Nein, das geht so gar nicht. Das stimmt nämlich gar nicht mit der feministischen Neuinterpretation. Was die hier gemacht haben, ist einfach zu sagen, wir reichen quasi über den Graben von 130 Jahren unsere Hand an Emily Dickinson, die wirklich eine riesige...
Sie hat die Hand zurückgezogen.
Nein.
Sie nimmt die Hand nicht an. Das
sie interpretieren nämlich ihr Leben nicht neu. Das ist übrigens völlig falsch. Wenn man sich mit der Biografie mit Emily Dickinson auseinandersetzt, sehen wir, dass hier alles da ist, was in ihrer Biografie da ist. Das Einzige, was sie sagen, ist, du, Emily, du weißt hier in der Serie, dass du ein Genie bist. Das ist der einzige Unterschied. Sie weiß nämlich, dass sie ein Genie ist. Aber das Patriarchat und die Zwänge dahin, die bleiben. Und das Spannende ist auch, dass wir hier nur die junge Emily Dickinson bekommen, die mit den Depressionen, die sich hat eingeschlossen und die nur in weißen Kleidern rumgelaufen ist und mit Menschen nur durch den Türspalt gesprochen hat. Das ist die Emily Dickinson ab, ja, so einem...
Aber Moment mal, die kommt wahrscheinlich in der zweiten Staffel, denn die ist schon bestellt.
Aber da bleibt doch die junge Hallie Steinfeld, die das gut spielt. Und ich sehe das nämlich nicht so. Und das Geniale ist auch, wie die Serie mit den Originalgedichten umgeht. Denn die Gedichte werden nicht einfach visualisiert. Allein durch diese Handschrift, diese sehr präzise Handschrift von der Original Emily Dickinson, kommt das ja mehr wie so eine Neubearbeitung dessen. Und die Frage ist ja immer, wer soll denn noch Gedichte von Emily Dickinson lesen? Die Menschen aus dem 19. Jahrhundert? Nein, die Menschen heute sollen das lesen. Und ich finde, das ist ein super...
Besser als diese Serie gucken.
Nein, es ist aber ein super Vehikel dazu, die Leute an diese... Doch, es
du
ist ein
brillantes
Vehikel.
Du hast über die Schauwerte gesprochen bei The Morning Show, ja? Hier schimpfe ich über die Schauwerte. Das sieht
brillante
aus,
Schauwerte.
Hätten die sich in der Westernstadt im Heidepark Soltau eingemietet und einen Monat diese Serie abgedreht. Was sind denn das für Schauwerte? Die sind die ganze Zeit in diesem
Es gibt eine surreale Szene, wo diese Biene, über die sie 100 Gedichte geschrieben hat, auftaucht und mit ihr kifft.
Die hat er jetzt 3-mal erwähnt, die Szene, weil es die einzige ist.
Nein, auch wenn der Tod auftaucht, ist das super.
Ja, okay, die Surrealen sind lustig, aber die in
jetzt ist plötzlich doch was lustig. Also langsam sollten wir uns mal entscheiden.
Nein, es ist ja nicht alles schwarz-weiß. Aber ich finde, das andere wirkt wirklich sehr kulissenhaft. Ihr Leben auf dem Land in Amherst, Massachusetts.
Aber damit spielt die Serie doch auch, dass es eben so kulissenhaft wirkt. Also wie viele Szenen gibt es irgendwie in der Küche, wo immer irgendjemand gerade was anbrennen lässt, weil keiner so richtig Hausarbeit machen kann und auch die Mutter total überfordert ist. Die Mutter ist die einzige, mit der ich wirklich ein Problem hatte, was aber nicht an der Mutterfigur lag, sondern an der Schauspielerin, weil ich nämlich immer Jane Krakowski
sie spielt sich
vollkommen
immer selbst.
Fehlbesetzt.
Sie hat wirklich nicht gesungen, sie singt doch immer in den Serien.
Aber ich hatte wirklich das Gefühl, sie ist aus 30 Rock einmal irgendwie rübergelaufen.
Sie kann aber auch nicht anders.
Sie bringt die Punchlines und es funktioniert.
Hallo, können wir mal über
es gibt eine Szene, in der Emily eine Art Theaterclub hat und es wird Othello von Shakespeare aufgeführt. Und wie diese Serie es schafft, unsere heutigen Debatten über kulturelle Aneignung, die wir auch hier in diesem Radiofeuilleton täglich führen, aufs Korn zu nehmen, in einer Kanonade an brillant geschriebenen Gags und das trotzdem in das Verhältnis des 19. Jahrhunderts zu schieben, das ist wirklich toll. Außerdem ist der Soundtrack toll, die Schauspieler sind toll.
Der Soundtrack ist gut. Ich weiß ansonsten gar nicht, was steht sehr dick draufgeschrieben. Nein. Der Bezug zu heute ist da.
Natürlich, aber was passiert aus der Konfrontation der Bezüge? Weil ich will noch mal betonen, die Biografie von Emily Dickinson bleibt hier natürlich, hier und da muss man da ein bisschen glätten, aber sie bleibt de facto intakt. Selbst diesen Baum, für den sie kämpft, damit da keine Eisenbahnschiene durchkommt, gab es wirklich.
Das ist mir aber völlig egal, weil es ist einfach tierisch langweilig. Also
du kannst doch nicht sagen, dass es eine vollkommene Erfindung oder Neuinterpretation ist. Es ist keine Neuinterpretation,
nee, das
ist eine Konfrontation.
Na, aber doch, das mit der Neuinterpretation würde ich schon sagen, weil wer sagt denn, dass Emily Dickinson als selbstbewusste Dichterin für sich eingestanden hat und gesagt hat, Frauen dürfen schreiben, ich schreibe genau. Und egal.
Das hat sie nicht gemacht, aber was wäre passiert, wenn sie es gemacht hätte?
Ja, aber das ist doch eine Neuinterpretation.
Ja, aber das ist doch spannend, weil die Antwort auf die Frage, was wäre passiert, wenn sie es getan hätte, wäre nichts mehr passiert. Es wäre genauso gelaufen, wie es ist, weil die Zeit noch nicht reif war für Emily Dickinson. Das ist doch eine super Aussage. Ah, da haben wir uns mal wieder gestritten.
Ja. Ich würde sagen, wir werten.
Ja, ach, ich fange einfach an. Ja, fang Baby Yoda ist schon zur Seite gelegt. Top.
Anna, schließt du dich doch gleich an.
Ich mach direkt mit. Bitte nochmal.
Wir zusammen.
Henrik, wir zusammen,
okay.
Oder?
Eins. Flop. Achso, Flop.
Please lower your plaster.
So, Dickinson mit Hailee Steinfeld als Dichterin Emily Dickinson, wer es trotzdem sehen möchte.
Muss.
Bei Apple TV Plus. Die dritte Serie in unserem Serienquartett hat sich Großes vorgenommen. Sie ist ja Mafia-Epos und will auch Zeitgeschichte erzählen. Godfather of Harlem. Patrick stellt sie vor.
Genau. Godfather of Harlem erzählt die Geschichte des legendären afroamerikanischen Gangsters Ellsworth Raymond Bumpy Johnson. Eine Figur, die schon sehr wichtig war in Ridley Scotts Spielfilm American Gangster. Und die Serie beginnt jetzt 1963 damit, dass Bumpy, gespielt von Oscar-Gewinner Forest Whitaker, aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Alcatraz entlassen wird. Er kehrt zurück in seinen alten Machtbereich in Harlem, New York und merkt, dass die Cosa Nostra sich dort alles unter den Nagel gerissen hat.
I get a cut of everything from 110th to 160th, just the way it was before.
No. Richie Sombrano, he runs Harlem for me now.
Harlem is mine.
Times have changed.
I have it.
Genau, das ist das Motto der ganzen Serie. Die Zeiten haben sich geändert, aber Bumpy hat sich nicht geändert. Die Serie verfolgt über 10 Folgen die Zuspitzung der beiden Gangsterfamilien. Es geht um die Aufteilung von Revieren, Betrügereien. Im Hintergrund gibt es eine Liebesgeschichte eines weißen Mädchens und eines schwarzen Musikers, die zwischen die Fronten geraten. Und umrahmt wird das Ganze noch mit dem Aufkommen der Bürgerrechtsbewegung in den USA, weshalb Malcolm X eine immer zentralere Rolle einnimmt. Hinter der Serie stehen Chris Brancato und Paul Eckstein, die schon für Narcos zuständig waren. Es ist also alles da, was eine moderne, komplexe Serie ausmacht. Aber obwohl alles da ist, habe ich mit der Serie ehrlich gesagt nicht so viel anfangen können. Im Zeitalter von zu viel Fernsehen, ich habe es irgendwie erwähnt, ist das lediglich Standard. Irgendwie, es ist nichts Schlimmes dran. Irgendwie alle spielen, was sie spielen sollen, aber mir fehlt dann doch eine Dichte und eine Dringlichkeit. Ich weiß jetzt nicht, warum ich 10 Stunden das so sehen soll und nicht 3,5 Stunden Irishman von Scorsese. Aber vielleicht ging es euch ja ganz anders.
Hendrik nickt. Ich glaube, das ist der Moment,
glaube,
wo
ist
ihr
der Moment,
einer
wo
Meinung
wieder zusammenkommen.
Ja, ihr könnt wieder zusammenfinden.
Ja. Ich sehe rosa Schwäne
ja,
bei euch.
Das ist ja auch
der Liebe.
Also ich möchte dir da total recht geben. Ich habe irgendwie, also ich habe es schon auch gerne geguckt und ich hatte total Lust drauf und dachte, ja, und habe natürlich sofort an Sopranos gedacht. Und vielleicht ist es das neue Sopranos. Aber am Ende. Also eine zweite Staffel brauche ich zum Beispiel nicht. Und irgendwie ist auch die Figur des Bumpy Johnson für mich weiterhin schwer greifbar gewesen. Vielleicht liegt es auch an der historischen Figur, weiß ich nicht. Forrest Whitaker ist da ganz gut dann besetzt, weil tatsächlich ist er sehr eindimensional, finde ich auch.
Ja,
liegt vielleicht aber eben auch an ihm als Schauspieler. Etwas charakterlos, trotz seines sehr charaktervollen Gesichts. Also
Henrik, die Liebe wird immer tiefer, denn das würde ich auch sagen. Ja. Er ist, obwohl er ein Oscar-Gewinner ist, hat er eine gewisse Bandbreite des Spiels, die sich nur in Richtung Wut. Also es ist nicht gar nicht so, und wenn wir uns
auch
seine Kinorollen,
also
die Bandbreite, die es nicht gibt, haha. Nee, ich meine nur, also wie gesagt, er hat Idi Amin gespielt, dafür gab es den Oscar, da hat er nur rumgebrüllt und bei Bird von Clint Eastwood hat er immer die Klappe gehalten und Saxophon gespielt. Also es ist nicht breit angelegt, da hast du recht.
Aber ich fand auch, also dass diese Figur schon oder Forrest Whitaker ist total gelangweilt durch diese 10 Folgen gelaufen. Das lag vielleicht auch an seinem immer gleichen Gesichtsausdruck, ja, aber ich fand auch, also nicht nur ihn, sondern alle, also wieder so eine Serie, wo jede Figur eine Funktion hat. Und das immer und immer wieder.
Ich fand es ja Forrest Whitaker, erst fand ich es ja ganz interessant, dass jemand, dass ein Gangsterboss jetzt nicht so explosiv spielen muss.
Fand ich
aber
auch sehr interessant am Anfang.
Am Anfang, aber dann läuft es sich irgendwie tot. Und dann habe ich mich gefragt, das ist vielleicht auch, weil er als schwarzer Boss dann wieder auch so ein bisschen so den Stolz mitspielen muss, die Schuld mitspielen muss, die er ja auch als Gangsterboss, der ganz Harlem quasi die ganze Community Heroin verseucht, ist es auch deswegen, dass er sich wieder so zurückgenommen spielen muss, weil die Italiener, die dürfen ja so die typischen italienischen Karikaturen sein.
Genau. Ich finde ja auch noch dieses zeitgeschichtliche Fleißkärtchen, dass sich diese Serie unbedingt erarbeiten möchte, nervig. Also diese Figur des Malcolm X, das wirkt wie eine Serie in einer Serie. Auch ich finde ja schon, dass man das Verhältnis zwischen Malcolm X und dieser Nation of Islam irgendwie in eine Serie packen soll. Das fand ich ja schon, das ist ja auch spannend, zeitgeschichtlich betrachtet. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, wie sich diese Bewegung irgendwie auf diesen Mafia-Konflikt niederspalten soll.
Ja. Also, tut's ja auch nicht, ne?
Ja, das, also,
das hatte wieder so eine Funktion, dass seine Tochter am Telefon dann mithören kann, dieses Gespräch irgendwie relativ gegen Ende. Es ist halt alles darauf ausgelegt, irgendeine Rolle zu haben.
Ja, also es ist ja auch noch die Rolle von Adam Clayton Powell, der ja Kongressabgeordneter ist und will irgendwie sagen, dass ja die Politik und die Mafia dann auch irgendwie Hand in Hand gehen. Jeder zerrt auch so ein bisschen an Bumpy Johnson rum und will ihn benutzen für seine Zwecke. Es sind große Themen, ich finde, da ist schon Potenzial drin, aber es rutscht dann irgendwie, also die Serie macht nichts draus. Und da rutscht es, finde ich, wirklich ab.
Gerade
teilweise
der Kongressabgeordnete ist eine Witzfigur. Das war ein großer Befürworter der Bürgerrechtsbewegung.
Sagen, genau, und, aber da rutscht dann teilweise ab in so Soaphaftes. Ja. Also, dass dann auch noch die Tochter von Bumpy Johnson so eine heroinabhängige Frau ist.
Ja, und die Liebesgeschichte von Vincent D'Onofrios Tochter mit dem schwarzen Jazzmusiker, was ja auch immer noch dieses Romeo und Julia-Ding, was sich dann die ganze Zeit durchzieht, auch ein Handlungsstrang, der irgendwann mal liegen gelassen wird, dann wieder aufploppt. Also ich finde, die Serie hat so den moralischen Kompass irgendwie vollkommen, das dreht sich die ganze Zeit.
Sie besteht ja auch nur aus Dialogen. Und diese Dialoge sollen alles, wie Anna schon gesagt hat, alles transportieren. Emotionen, Informationen, Plot, Hintergrundinformationen, zeitgeschichtliche Fakten und du springst nur von einem Dialog in den nächsten Dialog. Und dann hat man noch überlegt, ja, Bumpy Johnsons Frau betrügt ihn, damit irgendwie so eine gewisse Wut oder er könnte ja ausflippen mitkommt. Ich frage mich nur wirklich, ob wenn man schon eine 10-folgige Serie, die wirklich dann auch 10 Stunden dauern, konzipiert, ob man sich da nicht irgendwie bei den Drehbüchern ein bisschen mehr anstrengt.
Ich glaube, dass die Serie total am Reißbrett entstanden ist. Man sich überlegt hat, was wird gewollt? Gibt es gerade eine große Gangster-Serie? Nein, gerade gibt es keine, aber sie laufen total
genau,
gut.
Genau, Mafia-Serie geht immer, ne?
Genau, geht immer. Und dann kommt halt das dabei raus. Zum Beispiel auch diese Idee, ihm eine vermeintlich absolut schillernde Ehefrau an die Seite zu stellen, die dann am Ende die ungefähr langweiligste Gangster-Ehefrau ist, die jemals dargestellt wurde. Also, und wie er auch schon gesagt hat, es gibt so viele Einzelthemen, aus denen man eigentlich eine super Serie und auch aus den Charakteren hätte man Einzelserien machen können, nur nicht eben aus Bumpy Johnson. Das funktioniert hier irgendwie nicht.
Und Vincent D'Onofrio, der sieht ganz furchtbar aus. Der sieht krank aus. Was ist denn aus dem geworden? Bei Criminal Intent hat er noch in einen Anzug gepasst. Ich wusste jetzt.
Er ist ein bisschen aufgeschwommen. Ja. Er sieht,
Das passt aber.
Wir sind uns irgendwie zu einig. Was fangen wir damit
ich
an?
Ich glaube, wir werden massiv einseitig bewerten. Das Ganze läuft in Deutschland übrigens bei Magenta TV, dem neuen Berlinale-Sponsor. Nicht, dass das ein böses Omen ist, ehrlich gesagt. Ne? Wollen wir dann gemeinsam bewerten oder will jeder für sich nochmal in sich gehen und das vielleicht gut finden?
Nee, ist die Frage, wie oft wollt ihr Werner Herzog hören?
Ja, eigentlich will ich Werner Herzog immer hören, aber einmal reicht, glaube ich, oder?
Ja.
4-mal Flop?
Jo.
Viermal Flop.
Please lower your blaster.
Patrick, du hast schon gesagt, die Serie Godfather of Harlem zu sehen, also bei Magenta TV.
Den Abschluss in unserem letzten Serienquartett des Jahres bildet eine Serie, die dem Hauptdarsteller eine Golden Globe-Nominierung als bester Schauspieler in einer Comedy eingebracht hat. Rami Youssef in der Serie Rami. Susanne stellt sie vor.
Ja, das ist ziemliches Durchstarten für Rami Youssef. Es ist nämlich eine Debütserie, obwohl gleich die zweite Staffel in Auftrag gegeben wurde. Und Rami Youssef taucht in mehrfacher Funktion auf, nämlich als Drehbuchautor, als Produzent und Hauptdarsteller. In der Serie gibt es wohl auch einige autobiografische Anteile. Rami Youssef selber hat ägyptische Wurzeln, ist Moslem. Und so ist es dann auch die erste US-amerikanische Serie, die einen Moslem zeigt, der regelmäßig in die Moschee geht, aber kein Terrorist ist. Und das Tolle ist, Rami Hassan, wie er in der Serie heißt, ist noch so viel mehr. Er ist nämlich eigentlich auch ein typischer Mitzwanziger aus New Jersey, der bisher weder seinen Weg noch seine Glückseligkeit gefunden hat. Der jobbt mal hier, mal da, hängt bei Freunden rum und er lebt bei seinen Eltern. Die Eltern sind ägyptisch-palästinensischer Herkunft und können Ramis neumodischen Lebensstil nicht so ganz gut heißen. Die Mutter, großartig besetzt übrigens mit Hiam Abbas, will ihn ständig verheiraten. Und so beginnt es gleich. Die allererste Szene von Rami ist die, sie sitzt mit ihm in einem Auto, hat ihn zur Moschee gebracht und ist der Meinung, das ist doch ein super Ort, um Frauen kennenzulernen. Schließlich seien die Frauen da ja, wie sie sagt, high quality.
Maybe you can find a girl in there.
I'm not gonna flirt with girls at the mosque.
Why not? The girls in there are high quality.
The mosque is for praying, it's not for picking people up. What am I supposed to say? Like, hey, can I get your father's number?
Yes, why not?
I gotta go, I'm gonna be late.
Ja, Rami erklärt also seiner Mutter, dass die Moschee nicht der Ort ist, um Frauen aufzureißen. Die Mutter sieht es aber irgendwie anders. Und es sind diese Absurditäten und Komplexitäten der Lebenswirklichkeit, die die Serie, wie ich finde, so großartig machen. Rami meint es ernst mit dem Glauben, aber es hält ihn nicht davon ab, zu tindern und vorehelichen Sex zu haben. Er ist dann eben doch ein Junge aus New Jersey. Er ist hier und da zu Hause in beiden Kulturen und dadurch verhindert die Serie auch, dass es einen Blick auf das andere ist, auf eine Minderheit in Amerika, das, was in Amerika gerne so als Othering bezeichnet wird, sondern es ist ein liebevolles, differenziertes, unterhaltsames Porträt einer Familie. Und damit auch stellvertretend für andere Familien in Amerika.
Bei Humor schalten wir wieder zu Henry.
Okay. Ich finde, langsam könnten wir diese Rollen auch mal auflösen hier.
Ich fand diese Serie witzig. Nein, ich fand sie wirklich gut. Ich habe sie sehr gern gesehen. Ich habe auch den ultimativen Witztest machen können. Und zwar aufgrund technischer Gegebenheiten konnte ich sie leider nur in der deutschen Synchronisation schauen. Und selbst da fand ich sie unterhaltsam und lustig und ich konnte antizipieren, wie genial sie sogar in Originalton ist.
So ist es auf jeden Fall. Rami hat dich auch zum Lachen gebracht, Anna?
Ich habe auch nicht nur einmal gelacht und obwohl ich glaube, dass es auch eine Serie ist, wo gar nicht jeder Gag zündet und auch gar nicht zünden muss, weil einfach dieser Alltag der Familie an sich schon so viele schöne Momente bereithält. Also die Serie hat für mich eigentlich drei große Brüche. Wir sehen das Leben von Rami aus seiner Perspektive. Dann gibt es eine Rückblicksepisode, wo er als Schuljunge im Alter von 10, 11 Jahren 9/11 erlebt und auf einmal so zum Quotenterroristen in der Klasse degradiert wird. Und dann gibt es zwei Folgen, die nochmal brechen, weil sich eine Folge auf seine Schwester fokussiert, die eben nicht diesen in Anführungsstrichen normalen Lebensstil, den Rami hat, haben darf, wo die Eltern viel mehr dahinterher sind, wen sie datet, wann sie zu Hause ist und wie sie ihr Leben zu führen hat. Und die Folge mit der Mutter, wo die Mutter anfängt, Uber-Fahrerin zu werden und sich in einen Fahrgast, verguckt.
Ja, ich find die Serie auch sehr lustig, sehr toll. Ein tolles Vehikel auch für Rami Youssef, der jetzt wegkommt von nur Stand-Up-Comedian zu sein. Er ist auch sehr schön in die Schule gegangen bei Aziz Ansari, seinem Kollegen. Diese Serie hat sehr viel von Master of None. Aber genau das, was du erwähnt hast, Anna, ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, den ich hätte, wenn es um die große Struktur der Serie geht. Diese Bottle-Episodes, das ist das eine Wort, das wir in diesem Serienquartett beigebracht haben, bringt so ein bisschen die Handlungsschicht von Rami weg, nicht wahr? Weil die drei Bottle-Episodes kommen auch direkt hintereinander und die eigentliche große Erzählung von Rami bleibt dann stecken. Das ist ein Problem, wenn man sich jetzt ansieht, dass eine Serie auch so konzipiert sein sollte, dass sie nicht zu einer reinen Anthologieserie verkommt, was in dem Moment, die Folgen sind lustig, aber es bleibt dann fast schon das Gefühl, Rami macht daraus eine Anthologieserie und dennoch ist das alles
wirklich. Er entzieht sich aber der Gefahr dann nur aus seiner Sicht zu erzählen.
Eben, genau,
aus der Sicht eines Migrantenmannes sozusagen zu erzählen. Sondern es gibt diese neuen Perspektiven und diese Folge mit der Mutter ist ein brillanter Kurzfilm.
Ja, natürlich.
Und
es ist ein brillanter Kurzfilm. Ja.
Ich finde die Episode mit der Schwester noch am schwächsten, Schwester so ein bisschen farblos bleibt. Ja. Also vermittelt sich nicht so ganz, woraus sie ausbrechen will. Sie bleibt irgendwie so ein bisschen so ohne Tiefe.
Ja, das stimmt. Sie ist häufig wird sie angespielt. Ne? Sie reagiert ganz wenig. Vielleicht, wenn der Onkel kommt, der so einen Judenhass hat und in diesem Diamond District arbeitet. Auch eine lustige Figur überhaupt. Die ganzen Nebenfiguren sind Highlights. Also seine Freunde, die immer alles besser wissen. Und Rami passt auch auf einen Menschen auf, der krank ist, der an Muskeldystrophie leidet und dieser Schauspieler, der ist nur wirklich ganz genial.
Der ist ganz
wie
genial.
Wie der in dieser Serie eine Rolle bekommt, also jetzt nicht irgendwie als armer
aber
Behinderter.
Aber das ist, glaube ich, sein bester Freund aus Kinderzeiten. Also ja, das ist eines der vielen autobiografischen
das
Momente.
Das transportiert sich super, oder? Also das
weil
ist doch
er nämlich nicht nur einfach degradiert wird, einen Behinderten zu spielen, genau, sondern weil er eine Figur ist, wie jede andere Figur auch.
Mit bösen Punchlines, die ab 18 sind, mindestens, ja, sogar ab 21.
In der deutschen Synchronisation ist es relativ... Aber ist das nicht Wahnsinn, was alles da drin steckt? Also Umgang mit Behinderten, 9/11, Frauenrollen, Rolle der Mütter, Nahostkonflikt, Trumps Muslim-Ban kommt auch noch vor. Ja. Wenn mir das jemand erzählen würde, würde ich denken, ich glaube, ich gucke es mir nicht an, weil ehrlich gesagt so der erhobene Zeigefinger und alles, da habe ich nicht so Bock
genau,
drauf.
Genau, und das ist das, was nämlich die Serie schafft, was die anderen Serien, finde ich, Morning Show und
bis
Dickens,
auf Dickinson natürlich.
Ja. Meiner Meinung nach nicht schaffen, weil die wirken, da scheint so das Konzept durch. Aber Rami, dadurch, dass das so nah dran bleibt an den Protagonisten und so eine persönliche Perspektive ist, kann er so viel erzählen, ohne dass es aufgesetzt wird.
Ja. Deshalb verteidige ich auch das Genre dieser Sitcom, der Comedy als politisches, weil gegenwärtigstes Format. Du kannst dann auch plötzlich in der späten Drehbuchphase noch einen Witz auf Trump eintragen und kannst zu relativ sehr zeitaktuellen Dingen reagieren. Ich will nur sagen, auch das wieder Kritik auf hohem Niveau. Manchmal spürt man noch den Stand-Up-Comedian. Also ich kenne 2, 3 seiner Bühnenmonologe. Ich habe sie hier wiederentdeckt, einfach auf Dialoge auseinandergefriemelt. Da hakt es hier und da. Aber ich will nur, das ist trotzdem, muss man ihn auch ernst nehmen als Künstler. Das ist auch eine sehr schön gefilmte Serie, weil es eine Serie ist, die sehr wenig Geld hatte. Das sieht man. Manchmal ist eine Autofahrt das teuerste, was sie sich leisten konnten. Aber das Ganze hat so einen schönen Feel. Also sie ist sehr modern. Man merkt ja auch, dass so ein Moslem in Amerika auch einfach Party macht. Und das sieht gut aus. Also diese Serie sieht auch gut aus.
Ja, auch da sind
ist
wir uns
ein bisschen
wieder.
Ja,
ja.
Schon,
ne? Ja.
Was ist denn los? Jahresendzeitstimmung.
Wir wollen einfach so versöhnlich aus enden.
Aber das heißt, wir hören Baby Yoda jetzt.
Ja.
Das ist so super.
Wollen
aber
wir
auch viermal,
wieder
ne?
Kollektiv
ja,
bewerten?
Natürlich.
Okay.
Ja, Baby Yoda.
Ja, die erste Staffel von Rami. Zu sehen ist sie übrigens bei Stars Play, einem Angebot von Prime Video.
Und das war sie auch schon, die Weihnachtsausgabe des Serienquartetts. Und weil es das letzte Quartett des Jahres ist, wollen wir auch jetzt kurz zurückblicken auf das Serienjahr 2019. Und zwar ganz persönlich. Was war denn für euch die beste Serie des Jahres, Henrik?
Oh, jetzt werde ich ja...
Ist es Comedy?
Ja, tatsächlich. Also einmal könnte ich erwähnen, eine zweite Staffel von einer Serie aus 2018. Das ist ein bisschen langweilig, aber es ist tatsächlich Fleabag. Staffel 2 war für mich absoluter
oh
Highlight.
Oh.
Wollen wir wieder alle gemeinsam antworten?
Achso, die habt ihr euch auch so überlegt. Ja gut, dass ihr als erstes da. Für mich total überraschend. Ich hätte es auch nie, wenn mir es jemand vorher erzählt hätte, eine Anthologieserie über Liebesgeschichten aus New York. Aber tatsächlich ist Modern Love bei Amazon Prime auch ein absolutes Kleinod. Tatsächlich eine anthologische Serie. Fand ich richtig gut.
Susanne, was ist denn deine Serie des Jahres?
Ach, das ist sehr komisch, ja. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Es ist tatsächlich die zweite Staffel von Fleabag.
Hey.
Und ich habe wirklich überlegt, ich wollte so gerne eine erste Staffel als meine Lieblingsserie.
Tschernobyl zum Beispiel.
Die ich nicht gesehen habe. Ich habe nichts gefunden. Deswegen, ich finde, es war alles in allem nicht so ein starkes Serienjahr für erste Staffeln.
Hm.
Abgesehen von Tschernobyl vielleicht. Aber Fleabag, fand ich, war wirklich mit dem sehr typischen Humor einer so Kaffeebesitzerin, die irgendwie die große Liebe sucht, es nicht schafft und dann in der zweiten Staffel aus irgendeinem Impuls heraus sich mit einem katholischen Priester einlässt. Ich fand das unglaublich komisch.
Anna.
Ja, ich habe eine Serie, wo ich nicht unbedingt sagen will, ich habe jetzt nicht Fleabag 2, auch wenn die bei mir relativ weit oben war, eine Serie, da würde ich nicht sagen, es ist unbedingt die beste Serie des Jahres, sondern die Serie, die mich am meisten und am längsten beschäftigt hat, nach When They See Us von Ava DuVernay, nämlich die Netflix-Miniserie Unbelievable. Eine True-Crime-Serie basierend auf einer wahren Begebenheit 2008, wo ein damals 18-jähriges Mädchen aufwacht in ihrem Apartment, weil sie gerade vergewaltigt wird und die Polizei glaubt ihr nicht. Und im zweiten Handlungsstrang 2011 dann zwei Ermittlerinnen einem Serienvergewaltiger auf der Spur sind und eben diese beiden Handlungszeitebenen dann irgendwann zu einer Handlung zusammengeführt werden. Und diese Serie ist fulminant gespielt von Caitlin Dever, Toni Collette und Meryl Weaver, die auch, glaube ich, zwei davon mindestens für den Golden Globe nominiert sind, hat wirklich eine genuin weibliche Perspektive auf der Ermittler- und auf der Opferseite und ist eine Serie, die wirklich schwer auszuhalten ist und ans Eingemachte geht, die Bilder hat, die mich immer noch verfolgen.
Ich würde sagen, dass keine einzelne Serie rauspicken, sondern überhaupt, dass es ein gutes Jahr für zweite Staffeln war. Und wenn Susanne schon sagt, es war ein schlechtes Jahr für erste Staffeln. Ich habe auch Serien noch im Blick, die wir schon mal besprochen haben. Lodge 49 hat eine geniale zweite Staffel hingelegt. Barry auch, da ist die zweite Staffel fast schon besser als die erste, auch wenn die hier nicht gut ankam. Mindhunters 2. Das war schon interessant zu sehen, dass sich einige Serienkonzepte auch sehr gut und auch sehr intelligent in eine zweite Staffel fortführen lassen.
So, das war jetzt wirklich unser Serienquartett. Vielen Dank an Anna Wollner und Henrik Evert. Uns beide, Susanne Burg
und Patrick Wilinski,
können Sie in der kommenden Woche wiederhören. Dann gibt es hier in Vollbild nämlich unseren großen Jahresrückblick.
Hier geht's aber jetzt erstmal weiter mit der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart. Viel Spaß dabei.